Tropfen-FM, Ausgabe Nummer 311. Wir schreiben den 7. Februar 2014. Mein Gast heute Abend ist Andreas Anton und es geht um die Soziologie des Verschwörungsdenkens. Der Cropcom ist heute wieder aktiv, hier in der Live-Chat, mit dem man sich hier heute Abend live im Gespräch beteiligen kann. Erreichbar wie immer über die Website von Crop.fm, cropfm.at, cropfm.at. Sehe diesen Chat hier live ein und gebe dann die Fragen vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gerne an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis von der Startseite abonnieren, gratis sowie alles auf dieser Seite, inklusive dem Download aller bisherigen Sendungen aus dem Archiv. Gibt auch als Podcast das Ganze, also man kann einen RSS-Feed abonnieren. Man kann mir auch sehr gerne mailen, wobei ich allerdings vorausschicke gleich, dass die Antwort meistens erst Monate später kommt. Aber wenn ich was zu sagen habe oder wenn eine konkrete Frage gestellt wird, beantworte ich das eigentlich immer, außer es rutscht durch den Rost. Dann kann natürlich auch passieren. Das Ganze erscheint, wie gesagt, als Podcast. Und ja, E-Mail-Adresse ist cropfm@mur.at. Einzelne Sendungsbeiträge können auch direkt verlinkt werden. Gleich unterm Titel jeder Sendung findet sich da so ein Link, da klickt man drauf. Und dann kommt man zu dieser URL, auf die man dann, mit der man dann direkt auf diese bestimmte Sendung kommt, falls man darauf hinweisen möchte. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Valadur, Unarmed und Wingman. Das Coverbild gefällt mir ausgesprochen gut heute wieder mal. Das ist von Matthias Töpfer gestaltet. Die Illustration zur heutigen Sendung. Das Cover Luxus von Luxus, Nothing to See Here, gibt es auf luxus.bandcamp.com oder ganz rechts oben. Ich spiele ja immer wieder Tracks aus diesem Album, heute eigentlich nicht, aber ja, falls man neugierig ist und sie da mal reinhören möchte, ganz rechts oben auf der Startseite oder eben einfach auf luxus.bandcamp.com. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne, geht über PayPal oder als Überweisung. Und an dieser Stelle großes Dank an die, die es schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von Crop.fm. Ja, es ist wieder soweit, die Grippesaison und auch ein neues Vogelgrippevirus ist da. Gibt es unter anderem einen Bericht in der Wiener Zeitung. AH10N8 heißt ein weiterer identifizierter Influenza-Virus, an dem unlängst auch eine Frau in Nanjiang City gestorben ist. Da auch dieser mit Geflügel in Zusammenhang gebracht wird, ist es ein neuer sogenannter Vogelgrippe-Virus. Doch weder der tragische Tod der Chinesin noch die Tatsache, dass stets neue Grippeviren entstehen, ist außergewöhnlich. Aber so Franz Xaver Heinz, Leiter des Departments für Virologie der Medizinuniversität Wien. Jetzt wird eben genauer hingeschaut. Und zuletzt gab es ja um das Jahr 2009 Vogelgrippealarm, inklusive zum Teil sehr emotional geführter Diskussionen rund um Zwangsimpfungen etc. Wollen wir hoffen, dass diesmal die Panik ausbleibt. An der Grippe sterben auch dieses Jahr wieder viele Menschen. Leider. Ein Marsstein, der für Kontroverse sorgt. NASA veröffentlicht nun Mikroskopaufnahmen, ist auf Grenzwissenschaft erschienen. Washington, USA, die NASA hat erste Mikroskopaufnahmen jenes Steins veröffentlicht, der am 3540. Missionstag, das Ding ist jetzt seit 10 Jahren da, es ist fast, oder? Ja, unglaublich. Also am 3540. Missionstag tauchte dieser Stein plötzlich vor einer Kamera des NASA Mars Rovers Opportunity auf und war seither natürlich Stoff für viel Diskussion. Daneben steht auch die These im Raum, ob es sich dabei gar nicht, wie die NASA behauptet, um einen Stein, sondern vielleicht sogar um einen an Ort und Stelle gewachsenen Organismus handeln könnte. Die Aufnahmen scheinen die NASA-Interpretation im Sinne eines Steins erst einmal zu bestätigen. Und ein offizielles Statement der NASA zu den Untersuchungen des Steins steht, soweit ich weiß, jetzt noch aus. Na, mal sehen. Aber der Mars ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Planet und ja, gleich um die Ecke sozusagen. Hier geht es gleich weiter zum Thema Soziologie des Verschwörungsdenkens mit meinem Gast Andreas Anton. Ich spiele jetzt wie immer eine Nummer und melde mich dann gleich mit meinem Gast zurück. Soziologie des Verschwörungsdenkens jetzt gleich auf Crop FM. Heutiger Gast Andreas Anton hat sich mit einem Thema beschäftigt, das uns auf dieser Sendung immer wieder unterkommt, nämlich zum Teil natürlich absonderliche Theorien, die Leute so aufstellen, um sich ihre Welt zu erklären, genannt Verschwörungstheorien. Andreas ist Soziologe und hat sich mit diesem ganzen Phänomen sehr eingehend auseinandergesetzt. Hallo Andreas. Aha, er kann... Ah ja. Hier, jetzt sollte er da sein. Andreas, kannst du mich hören?
Ja, ich höre dich.
Okay, Entschuldigung, wir haben dich jetzt kurz nicht gehört. Hörst du mich auch gut?
Es ist ein bisschen leise, kann man das vielleicht noch ein bisschen lauter machen?
Es ist ein bisschen leiser, viel lauter kann ich da leider nicht werden. Ne?
Okay.
Aber ich hoffe, es geht. Also das Thema Verschwörungstheorien natürlich immer wieder diskutiert, vor allem in letzter Zeit auch natürlich sehr kontrovers, wie ich deinem sehr spannenden oder eurem sehr spannenden Band da entnehmen konnte. Seit den 1960er Jahren in den USA drehen sie sich vor allem um Staat versus Bürger, währenddessen davor vor allem der Staat von irgendwelchen Dunkelmächten angegriffen wurde, und es hat sich also alles ein bisschen verändert, zumindest jetzt in den USA. Aber vielleicht beginnen wir ganz vorne, nämlich bei dir. Mhm. Wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen?
Naja, also ich interessiere mich eigentlich schon relativ lange für dieses Thema. Also ich habe mich schon in meiner Schulzeit damit beschäftigt. Es ist ja auch schlicht und ergreifend ein spannendes Thema. Ich habe dann eben Soziologie und Geschichte und Kognitionswissenschaft studiert an der Uni in Freiburg. Und dann kam eben irgendwann die Frage, worüber ich meine Abschlussarbeit schreiben möchte. Und da kam ich dann eben auf die Idee, das ist doch ein sehr, sehr spannendes Thema, Verschwörungstheorien. Ich hatte mich auch im Rahmen meines Studiums, also ich habe Soziologie im Hauptfach studiert, und da hatte ich mich spezialisiert auf Wissenssoziologie, also eben der Frage nach der Entstehung, nach der Struktur von bestimmten Wissensformen, von bestimmten Inhalten. Und mein Eindruck war, dass das eben sozusagen, also der wissenssoziologische Ansatz und dieses Thema Verschwörungstheorien, dass das was ist, was man gut kombinieren könnte. Ne? Also dass man mit so einem wissenssoziologisch fundierten Ansatz sich diesem Thema nochmal ganz anders nähern könnte. Und das habe ich dann eben in meiner Abschlussarbeit gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und ich bin aber seitdem eigentlich immer noch dran an dem Thema.
Neben vielen anderen Themen, mit denen du dich beschäftigst,
ja.
Und du bist auch, also ich habe auch eure Webseite verlinkt, ein Institut für Grenzpsychologie.
Für Grenzgebiete der Psychologie, genau.
Bitte?
Für Grenzgebiete der Psychologie.
Grenzgebiete der Psychologie. Ich habe das jetzt gleich in Grenzpsychologie umgetauft oder habe ich das irgendwo gelesen? Wie auch immer, es hat mich dann irgendwie an Grenzwissenschaft erinnert. Mit was beschäftigt ihr euch da?
Also, das ist zunächst mal so. Also, der vollständige Name von dem Institut, an dem ich jetzt hier gerade arbeite und promoviere, heißt Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Das ist ein etwas altmodischer Name, also vor allem eben der Begriff Psychohygiene. Das kommt aber daher, dass das Institut eben schon sehr alt ist. Also, es wurde 1950 gegründet von dem Arzt und Psychologen Hans Bender, der ja recht bekannt war, vor allem in den 70er Jahren. Und es ist im Prinzip ein parapsychologisches Institut. Also das Institut beschäftigt sich eben mit außergewöhnlichen Erfahrungen von Menschen, mit außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, aber eben auch mit außergewöhnlichen Wissensformen, zu denen dann eben auch die Verschwörungstheorien zählen. Also sprich eigentlich mit Phänomenen aus dem Spektrum der sogenannten Anomalistik, also mit sogenannten anomalen Phänomenen. Und ist sozusagen, was die Erforschung solcher Phänomene, also die wissenschaftliche Erforschung solcher Phänomene anbelangt, eines der größten oder im Prinzip sogar die größte Einrichtung weltweit und hat eben sozusagen also verschiedene Forschungsbereiche mit unterschiedlichen Ausrichtungen, und also es arbeiten hier von Naturwissenschaftlern bis zu Geistes- und Sozialwissenschaftler, Wissenschaftler mit ganz unterschiedlichen Prägungen und Disziplinen. Und das heißt, es wird eben versucht, über interdisziplinäre Ansätze diese Phänomene zu untersuchen.
Höchst spannend. Mhm. Und auch von dem Herrn Bender haben wir natürlich schon gehört. Mhm. Und also das ist also der Ort, an dem das heterodoxe Wissen der Verschwörungstheorien eigentlich recht gut behandelt werden kann. Und das ist auch ein Begriff, den du in eurem Band gleich am Anfang eigentlich einführt, nämlich orthodoxes und heterodoxes Wissen.
Genau.
Jetzt, vielleicht sollten wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie Verschwörungstheorien, also das ist jetzt in deiner Terminologie heterodoxes Wissen, wie die eigentlich entstehen und wie sie sich dann verbreiten.
Mhm. Also ich möchte das vielleicht zunächst mal ergänzen. Also in meiner Terminologie, wie du völlig richtig gesagt hast, unterscheide ich zwischen heterodoxen und orthodoxen Verschwörungstheorien. Das muss man vielleicht zunächst mal erklären, weil die Begriffe sind ja nicht unbedingt so allgemeingebräuchlich. Also mir ist eben einfach aufgefallen bei der Beschäftigung mit Verschwörungstheorien beziehungsweise mit den wenigen, man muss wirklich sagen, wenigen wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema. Meiner Meinung nach ist es eben einfach ein Thema, was sozusagen, also vielen Wissenschaftlern als etwas riskant erscheint, vielleicht auch etwas rufschädigend erscheint, hat eben einfach einen etwas unseriösen Beigeschmack. Und ich glaube, aus diesem Grund möchten sich viele Wissenschaftler mit diesem Thema eben gar nicht beschäftigen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Also in den letzten Jahren ist das Thema Verschwörungstheorien mehr in den Fokus von wissenschaftlichen Arbeiten gerückt. Vorher war es aber wirklich ein Thema, was nicht häufig untersucht wurde. Und wenn man sich aber diese wenigen Arbeiten mal so anschaut, dann fällt eigentlich relativ schnell auf, dass also wenn überhaupt eine Definition vorgenommen wurde von diesem Begriff Verschwörungstheorien, also meiner Meinung nach, wenn man sich wissenschaftlich mit einem bestimmten Forschungsgegenstand beschäftigt, sollte man den zunächst mal vernünftig definieren, damit man überhaupt weiß, wovon ist die Rede, womit beschäftigt sich die Person überhaupt. Und mir ist eben aufgefallen, dass, also wenn es überhaupt Definitionen gab in den wissenschaftlichen Arbeiten, dann waren die in aller Regel so, dass es also hieß, naja, Verschwörungstheorien, das sind Überzeugungssysteme oder eben solche Deutungsmodelle, die von einer Verschwörung ausgehen, die in Wahrheit aber gar nicht existiert. Ne? Also das heißt, der Status von dieser sozusagen Verschwörung, die angenommen wurde, wurde von vornherein als nicht existent festgelegt. Ne? Also den Verschwörungstheorien wurde also a priori unterstellt, es handelt sich dabei um unsinniges, um falsches Wissen. Und wie gesagt, mit dieser wissenssoziologischen Perspektive, die ich gewählt habe, also wo es einfach schlicht und ergreifend um die Frage geht, wie entstehen bestimmte Formen von Wissen, was haben die für Merkmale, was haben die für Binnenmerkmale, für Strukturen, für Funktionen auch und so weiter und eben auch für Ursachen, da stellt sich zunächst mal gar nicht die Frage nach dem tatsächlichen Wahrheitsgehalt und es ist aus meiner Sicht auch unsinnig, also schon in der Definition den Wahrheitsgehalt von so einer Verschwörungstheorie festzulegen oder von Verschwörungstheorien im Allgemeinen vielmehr. Da, also man kann es ungefähr vergleichen, wie wenn man sagen würde, ich möchte jetzt beispielsweise den Katholizismus oder den Marxismus oder den politischen Liberalismus untersuchen, lege aber schon in meiner Definition fest, das ist eigentlich alles Unsinn, was da behauptet wird. Ne? Also das führt meines Erachtens nicht, es ist nicht wirklich zielführend und so eine wissenssoziologisch fundierte Perspektive, die ignoriert zunächst mal die Frage nach dem tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Das hängt eben stark mit verschiedenen Prämissen zusammen, die in der Wissenssoziologie wichtig sind. Zunächst mal derjenigen, das Wissen, also im Gegensatz zu so einer positivistischen Vorstellung davon, was Wissen ist, also objektives Wissen sozusagen, also einfach so eine strikte Trennung zwischen das ist richtiges Wissen und das ist falsches Wissen. Wenn man sozusagen so eine wissenssoziologische Perspektive einnimmt, muss man sagen, Wissen, also das, was als wahr gilt und das, was als unwahr gilt, das ist letzten Endes immer Ergebnis von gesellschaftlichen Konstruktionen, von gesellschaftlichen Wissenskonstruktionsprozessen. Das hängt ganz stark damit zusammen, wie bestimmte Instanzen, bestimmte legitimierte Deutungsinstanzen, die natürlich im Laufe der Geschichte auch völlig unterschiedliche Formen und Akteure bilden, wie die sich positionieren zu bestimmten Dingen. Das heißt, es ist ein hochgradig konstruktiver und von verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren abhängiger Prozess, was letzten Endes als wahr gilt und was nicht. Und dem muss man, denke ich, gerade bei dieser Frage, was sind Verschwörungstheorien, wie funktionieren die, da die ja sozusagen besonders kontrovers diskutiert werden immer, muss man das irgendwie berücksichtigen, diesen Umstand. Ne? Daher, um jetzt sozusagen den Kreis zu schließen, bin ich auf diese Unterscheidung gekommen, orthodoxe und heterodoxe Verschwörungstheorien. Eine orthodoxe Verschwörungstheorie wäre demnach eine Verschwörungstheorie, die allgemein anerkannt ist. Ne? Also eine Verschwörungstheorie, bei der jetzt die Leitmedien oder eben wichtige Deutungsinstanzen, legitimierte, etablierte Deutungsinstanzen sagen, die ist wahr. Und eine heterodoxe Verschwörungstheorie ist eine, bei dem eben sozusagen nicht, bei der nicht allgemein anerkannt ist, dass es eine Verschwörung ist. Kann man auch schön anhand von einem Beispiel klar machen. Der 11. September ist ja ein sehr schönes Beispiel, weil bei dem 11. September kann man sagen, hat man einerseits eine orthodoxe Verschwörungstheorie, das ist die offizielle Deutung der Ereignisse. Ne? Also die wird ja in den westlichen Industrienationen, wird die ja von den allermeisten Leitmedien, wird die vermittelt und stabilisiert, während sozusagen alternative Deutungen, also die sozusagen die ganzen Ereignisse etwas anders erklären, interpretieren bzw. Fragen stellen, die könnte man dann eben, also jetzt nach dieser Terminologie, als heterodoxe Verschwörungstheorien beschreiben.
Ja, das ist wirklich sehr schön, dieses Beispiel, denn da es ist auch die offizielle Erklärung eine Verschwörungstheorie.
Richtig, genau.
Und das wird sehr oft vergessen. Oder man sieht es halt nicht als Verschwörungstheorie, es ist eine Verschwörung, die man da quasi unterstellt, aber da sie ja nicht zu 100% bewiesen ist, ist es wohl eine Theorie. Ich meine, wenn jetzt viele laut aufschreien und sagen, natürlich ist das bewiesen und es war Bin Laden und seine Gehilfen, aber
ja.
Da gibt es so dermaßen viele Fragen, die dann aber doch noch noch irgendwie da lose im Wind wacheln. Mhm. Schwierig da, ne? Dieser Begriff Verschwörungstheorie, vor allem in diesem negativen Wortsinn, wo kommt der eigentlich her? Wer hat den als erstes verwendet?
Also es gibt einen älteren Aufsatz von einem Hofstetter, ein amerikanischer, ich meine, Historiker oder Politikwissenschaftler. Und der ist, also den Begriff gab es sicher vorher schon, aber der ist sozusagen für den ganzen Diskurs rund um Verschwörungstheorien, ist der relativ wichtig gewesen. Und da ist sozusagen auch eine Koppelung entstanden mit der Paranoia, ne? Also mit diesem Begriff Paranoia. Also da Hofstetter meinte eben, so ein Hang zu Verschwörungstheorien könnte erklärt werden mit so einem, er hat es genannt, Paranoid Style. Und das ist wirklich sehr interessant, weil sich diese Pathologisierung letzten Endes, ne, von Verschwörungsdenken seitdem eigentlich in den Köpfen ziemlich festgesetzt hat. Und in vielen, vielen Arbeiten zum Thema Verschwörungstheorien wird auch immer wieder Bezug genommen auf Hofstetter. Und das ist also wirklich interessant, wenn man sich mal anschaut, in den wissenschaftlichen Arbeiten, die es in den, ja, also die wenigen, die es eben so gab, da geht es dann natürlich dann auch immer um die Frage, was sind denn jetzt Ursachen für Verschwörungstheorien? Und oft ist es aber eben so, dass diese Engführung, also diese definitorische Engführung, die ich vorhin schon erwähnt habe, also dass Verschwörungstheorien eigentlich von vornherein als Unsinn beschrieben werden, beziehungsweise als falsches Wissen, das muss man vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen. Also Verschwörungstheorien werden in diesen Ansätzen im Prinzip in so einem dreifachen Sinne als falsches Wissen beschrieben. Sie sind nämlich erstens falsch, weil sie schlicht und ergreifend Unwahres behaupten, ne? Also es sind einfach falsche Behauptungen, es sind irgendwelche Spekulationen, es sind unbewiesene Behauptungen. Dann sind sie falsch, weil sie sozusagen, weil diejenigen, die an sie glauben, zu Recht irgendwo als psychologisch auffällig beschrieben werden können. Ne? Also es wird da so eine gewisse Nähe zu so paranoiden Denkformen diagnostiziert. Also die Arbeiten gehen dann teilweise wirklich schon fast so diagnostizierend vor. Und drittens sind Verschwörungstheorien falsch, weil sie sozusagen vor allem von denjenigen angenommen und verbreitet werden, die sich politisch gesehen entweder ganz links oder ganz rechts befinden. Das heißt, sie sind politisch gefährlich, ne, und können sozusagen extreme politische Haltungen stabilisieren oder sogar erzeugen. Ne? Das heißt also, Verschwörungstheorien wird so ein illegitimer Charakter unterstellt. Und mein Eindruck ist, dass also diese Rahmung von Verschwörungstheorien, die eben viele im Hinterkopf haben, dazu führt, dass bei der Frage nach den Ursachen von vornherein einfach schon bestimmte Dinge ausgeklammert werden. Also man kann es vereinfachen, für problematische Dinge werden dann eben auch problematische Ursachen gesucht. Ne? Also da ist dann eben die Rede von irgendwelchen Paranoia-Haltungen oder von so psychologischen Kategorien wie Misstrauen oder Angst oder so. Ne? Also da gibt es dann auch sozialpsychologische Untersuchungen, die sich anschauen, welche psychologischen Auffälligkeiten haben Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Da geht dann bis hin zu Ansätzen, wo dann nach irgendwelchen pathogenen Störungen in der frühkindlichen Eltern-Kind-Beziehung gesucht wird und so weiter. Ne? Also sprich, die Anhängern von Verschwörungstheorien werden solche pathologischen Tendenzen unterstellt. Und das finde ich, also gerade auch wieder aus so einer wissenssoziologischen Perspektive, ist das völlig unsinnig. Ne? Also es gibt viele, sehr, sehr viele Menschen, ich würde mal sagen, Großteil aller Menschen in westlichen Gesellschaften hat irgendwelche hat irgendwelche Überzeugungen, irgendwelche Glaubensvorstellungen, irgendwelche Alltagsmeinungen, die sozusagen jetzt mit so einem positivistischen Weltbild oder mit so einer positivistischen Wissensdefinition gesehen, eigentlich Unsinn sind, ne? Oder nicht richtig sind. Aber da geht man auch nicht hin und unterstellt denen irgendwelche pathologischen, also irgendwelche psychischen Auffälligkeiten oder sonst was. Ne? Und das heißt, also aus meiner Sicht ist halt sozusagen diese Engführung von diesem Begriff, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie, was zählt dazu und was nicht, und diese Problematisierung und diese Zuschreibung, dass Verschwörungstheorien illegitimes Wissen sind, die führt sozusagen dazu, dass das Ganze in so einem Rahmen verhandelt wird, wo man eben sozusagen nach Ursachen für dieses Problem sucht, wo man das sozusagen diagnostiziert und wo man dann mit so eigentümlichen psychohygienischen oder auch sozialhygienischen Vorstellungen auch versucht, sozusagen Maßnahmen dagegen zu entwickeln, ne? Also um sozusagen die Menschen und Bevölkerung von solchen vermeintlich irrsinnigen oder tatsächlich irrsinnigen Vorstellungen zu befreien.
Daneben hat aber auch, glaube ich, Karl Popper den Begriff mitgeprägt, und zwar in diesem negativen Sinn, oder?
Ja, genau.
Also der hatte doch auch, wobei er es vor allem mit linksextremen Verschwörungstheorien, genau, glaube ich, oder genau, marxistischen Verschwörungstheorien, genau, irgendwie in Connex brachte.
Also er hat davon von der Verweltlichung eines religiösen Aberglaubens gesprochen. Es ist genau diese Schiene, ne? Also es handelt sich um Aberglauben im Sinne von, diese Überzeugungen sind schlichtweg falsch, ne? Und sie sind natürlich bei ihm auch also politisch motiviert, beziehungsweise stützen bestimmte politische Überzeugungen und sind somit sozusagen auch irgendwo als illegitimes oder auch, wenn nicht sogar, gefährliches Wissen anzusehen.
Und warum verbreiten sie sich dann so rasch, wenn sie doch, also gibt es da auch eine Theorie darüber, warum sie sich so verbreiten? Ich meine, jemand schreibt da, diese Theorien werden erstellt, um einen Hype bzw. Spannung zu erzeugen, in Klammer Unterhaltung. Aber ist das eine Erklärung dafür, oder was habt ihr da für eine Erklärung gefunden für diese, vor allem jetzt, enorme Verbreitung, die, sage ich mal, heterodoxe Erklärungsmodelle genießen?
Also das ist eine sehr komplexe Frage, also die ich eigentlich jetzt auf mehreren Ebenen beantworten möchte. Also zunächst mal vielleicht diese These, die du jetzt ganz zum Schluss angesprochen hast und die ich auch immer wieder höre und lese, dass Verschwörungstheorien an Popularität gewonnen haben. Also da frage ich dann immer zurück, wenn mich jemand das fragt oder wenn ich das irgendwo höre, wie lässt sich das denn eigentlich belegen? Also warum eigentlich, ne? Dann heißt es halt immer, naja, im Internet, das ganze Internet ist doch voll mit Verschwörungstheorien. Gut, jetzt ist es aber so, im Zuge der Etablierung des Internets, ne, hat es natürlich insgesamt zu einer enormen Steigerung von sozusagen dokumentierter Kommunikation geführt, ne? Also wir haben einfach eine unglaubliche Menge an Kommunikation im Internet, die eben auch dann sozusagen, auch wenn es auf Foren geschieht oder auf Websites und so weiter, die ist ja gespeichert und nachvollziehbar. So, jetzt müsste man im Prinzip sich mal ganz genau anschauen, wie hoch ist der Anteil solcher, in Anführungszeichen, verschwörungstheoretischer Diskurse zu der gesamten Kommunikation im Internet. Und man müsste dann sozusagen wissen, wie groß war der Anteil vorher, also bevor es das Internet gab, beispielsweise in Büchern, in Zeitschriften, auf Flugblättern früher vielleicht sogar noch, oder eben sozusagen auch in mündlichen Gesprächen, an Stammtischen und so weiter, ne? Und das ist ja unmöglich, das lässt sich ja nicht quantifizieren. Deswegen bin ich, was solche Aussagen anbelangt, dass Verschwörungstheorien also immer populärer werden und sich also wie Seuchen in Anführungszeichen verbreiten, bin ich immer sehr, sehr skeptisch, weil ich weiß es einfach nicht. Also ich weiß nicht, welchen Anteil Verschwörungstheorien heute in Bezug auf die Gesamtkommunikation annehmen. Insofern kann ich da eigentlich keine Aussage darüber machen. Eins ist aber natürlich sicher, und zwar, dass durch das Internet es natürlich sehr leicht möglich ist, solche auch sehr heterodoxen Deutungen oder Erklärungsmodelle zu publizieren sozusagen, also ne, einem Publikum zugänglich zu machen. Das war natürlich früher etwas schwieriger, ne? Also wenn man halt ein Buch schreiben wollte und da also wirklich ganz haarsträubende Thesen untergebracht hat, hat man Schwierigkeiten gefunden, dass einem das jemand verlegt überhaupt, ne? Und also das heißt, man kann heute natürlich sehr einfach, teilweise auch einem sehr großen Publikum, je nachdem welchen Rahmen man da wählt, kann man solche sehr heterodoxen Inhalte zugänglich machen. Das sagt aber aus meiner Sicht jetzt nicht sozusagen über das Verhältnis von solchen Diskursen zu der Gesamtkommunikation aus. Darüber hinaus, also zur generellen Frage, warum sind denn Verschwörungstheorien aber schon einfach verbreitet? Also sozusagen, es gibt ja also zahlreiche Beispiele. Wenn wir jetzt beispielsweise mal beim 11. September bleiben, da ist es ja so, dass Umfragen zeigen, also beispielsweise auch in Deutschland, dass ein durchaus nicht unerheblicher Teil der deutschen Bevölkerung davon ausgeht, dass, da gibt es dann sozusagen unterschiedliche Formen natürlich, ne, also ein wirklich nicht unerheblicher Teil geht davon aus, nicht die ganze Wahrheit über die Ereignisse am 11. September erfahren zu haben. Ein wesentlich geringerer Teil, aber der ist auch nicht unerheblich, geht davon aus, dass die Amerikaner vielleicht sogar selbst irgendwie sozusagen die Finger mit im Spiel gehabt haben bei diesen Dingen. Das heißt, es ist eine Verschwörungstheorie, die relativ verbreitet ist. Und die Frage ist natürlich, ja klar, insgesamt, wie schaffen es solche Erklärungsmodelle überhaupt, sich zumindest ein Stück weit zu etablieren, auch wenn sie sozusagen in der Heterodoxie bleiben. Und aus meiner Sicht ist es im Prinzip so, also eine Verschwörungstheorie entsteht immer genau dann oder wird immer genau dann angenommen, wenn sie eine Erklärung für was liefert, was so bisher nicht richtig plausibel war. Aber jetzt muss man genau hinschauen, und zwar nicht plausibel war vor dem Hintergrund von einem bestimmten Weltbild oder von einem bestimmten Wissen, was die Menschen eben haben, ne? Also wenn, oder auch von bestimmten Überzeugungen, von bestimmten politischen oder religiösen Überzeugungen. Das heißt, Verschwörungstheorien, ich würde mal sagen, so die Funktion von Verschwörungstheorien ist die, einen bestimmten Sinn herzustellen, aber wirklich also einen ganz spezifischen Sinn vor dem Hintergrund von bestimmten Weltbildern, von bestimmten politischen Überzeugungen, von bestimmten religiösen Überzeugungen. wenn sozusagen aus so einer Weltsicht heraus ein Ereignis, so wie es sozusagen gedeutet wird, zunächst mal nicht richtig passt. So, ne? Ich denke, dann entsteht die Neigung, mal drüber nachzudenken, was gibt es denn für alternative Erklärungen, die sozusagen vielleicht besser passen. Ne? Also wie so ein Schlüssel in so ein Schlüsselloch. Aber sozusagen der Hintergrund, also so das dahinterliegende Wissens- oder Sinnsystem, was dann eben so eine Neigung erzeugt, muss jetzt gar nicht unbedingt immer nur sowas wie eine politische Meinung oder eine politische Überzeugung, religiöse Überzeugung oder sowas sein. Das kann auch schlicht und ergreifend der gesunde Menschenverstand sein. Ne? Also einfach sozusagen, wenn jemand sich mit einem bestimmten Fall beschäftigt und sieht, naja, da gibt's ein paar Ungereimtheiten, da gibt's ein paar Fragen, da sind ein paar Dinge überhaupt nicht geklärt. Und dann sozusagen vor diesem Hintergrund so die Neigung entsteht anzunehmen, da könnte doch irgendwas ganz anders gelaufen sein, als es uns sozusagen in der offiziellen Darstellung dargelegt wird, dann ist es sozusagen die konkrete Ursache für die Entstehung von so einer Verschwörungstheorie. Das heißt, wenn man sich mal wenn man sich das anschaut, dann ist es einfach eine extreme Vereinfachung und Verkürzung dieses sehr komplexen sozialen Phänomens Verschwörungstheorien, wenn man nur davon ausgeht, dass es so bestehende negative Überzeugungssysteme, also im Sinne von irgendwelchen politisch extremen Haltungen oder so, bestärkt, sondern die können durchaus auch ein positives Potenzial haben, im Sinne von Menschen haben eine kritische Grundhaltung, haben eine skeptische Grundhaltung und sehen einfach bestimmte Lücken in Erklärungsmodellen und versuchen dann sozusagen eine Erklärung herzustellen, die sinnvoller ist und die plausibler ist. Und es wird ja beispielsweise immer wieder dargestellt, dass Verschwörungstheorien so völlig immun seien gegen Kritik, ne? Also dass sie sozusagen völlig belehrungsresistent wären gegen Argumente, die sozusagen ihre eigenen Argumente widerlegen. Und da sage ich dann auch immer, naja, das hat nichts mit der Wissensform Verschwörungstheorie zu tun, sondern eigentlich nur mit den jeweiligen Protagonisten. Also es kommt drauf an, wie belehrungsresistent oder wie offen für kritische Argumente die jeweiligen Vertreter sind. Ne? Das ist nichts anderes als beim Marxismus oder bei der Psychoanalyse oder beim Katholizismus, also bei anderen Wissenssystemen. Es hängt immer davon ab, wie offen die jeweiligen Vertreter sind. Ne? Also ob die sich sozusagen ein Stück weit einlassen auf Ergänzungen, auf Erweiterungen und nicht von der Wissensform als solche. Also es gibt durchaus in Anführungszeichen Verschwörungstheoretiker oder eben Menschen, die sich kritisch mit der offiziellen Deutung von verschiedenen Ereignissen auseinandersetzen, die im Prinzip das fast schon, also in Anführungszeichen, betreiben wie Wissenschaft. Ne? Im Sinne von, das ist eine, wie es der Begriff im Prinzip ja eigentlich auch schon sagt, es ist eine Theorie, eine Verschwörungstheorie, und wir versuchen die jetzt mal zu falsifizieren oder zu verifizieren sozusagen. Ne? Das heißt, wir überprüfen die Argumente, wir bohren nach, und wenn sozusagen ein Argument, was wir vorher für richtig gehalten haben, sich als falsch herausstellt, dann revidieren wir an der Stelle unsere Meinung. So, ne? Und so wird es ja teilweise wirklich betrieben. Also aus meiner persönlichen Sicht ist das leider in den Leitmedien so gut wie überhaupt nicht der Fall. Aber im Internet findet sich da wirklich ja, teilweise finden sich sehr interessante Seiten, wo sich also Leute viel, viel Mühe geben, viel Energie da reinstecken, um tatsächlich einzelne Fragen zu überprüfen. Und mich wundert es dann auch einfach immer wieder, wenn wir jetzt mal beim 11. September bleiben, beispielsweise die ja durchaus komplexe und schwierige Frage, warum ist das World Trade Center 7 zusätzlich eingestürzt, ne? Obwohl da gar kein, also ein drittes Gebäude neben den beiden Twin Towers, obwohl da gar kein Flugzeug reingerast ist. Oder auch, warum sind tatsächlich die Twin Towers eingestürzt? Also wie gesagt, ich bin von Haus aus Soziologe. Ich kann nicht mal so eben entscheiden, sozusagen von der Statik von solchen Gebäuden her, reicht ein Kerosinbrand dazu aus, um das zum Einsturz zu bringen oder nicht? Oder reichen die Beschädigungen insgesamt durch die beiden Flugzeuge aus, um die Gebäude zum Einsturz zu bringen oder nicht? Oder deutet die Art und Weise, wie die zusammengekracht sind, eher auf eine Sprengung hin oder nicht? Das sind sehr komplexe Fragen, wo also wirklich eigentlich Fachleute darüber entscheiden müssen, aber offensichtlich irgendwelche Journalisten bei verschiedenen Leitmedien sozusagen, die können mal so eben über diese Frage entscheiden. So, ne? Im Prinzip, also das war jetzt natürlich provokant formuliert sozusagen, aber was man da eben beobachtet, also ich habe mich ja in meiner Arbeit auch mit der Art und Weise beschäftigt, wie in den Leitmedien jetzt konkret anhand von dem Beispiel Verschwörungstheorien zum 11. September, wie mit diesen Theorien so umgegangen wurde. Ne? Und was sich also beobachten lässt, ist, dass in vielen Artikeln, die einfach pauschal abgetan werden, man hat, wenn überhaupt, nur vereinzelte Argumente mal herausgegriffen, die besonders leicht zu widerlegen waren. Man hat sozusagen auch mit diesen Begrifflichkeiten operiert, die also auch teilweise in den wissenschaftlichen Ansätzen benutzt wurden, also so Pathologisierungsbegriffe. Also man hat auch von so Paranoikern gesprochen und so weiter. Ne? Man hat sie in die Nähe von politisch extremen Meinungen gestellt. Man hat dann sozusagen auch ganz gezielt gegen die Protagonisten, man hat da so also schmutzige Wäsche ausgegraben, man hat versucht, irgendwelche Dinge aus ihrer Biografie, aus ihrer Vergangenheit zu finden, die sie per se unseriös erscheinen lassen und so weiter. Ne? Das heißt, man hat verschiedene diskursive Strategien, diskursive Mittel benutzt, um diese Deutung dieser Person zu delegitimieren. Das sind aber sozusagen Prozesse, die sich eigentlich unabhängig von einer objektiven, sachlichen Auseinandersetzung bzw. Erörterung abspielen. Also sozusagen, wo man dann einfach mal versucht zu überprüfen, was könnte dran sein an den Argumenten und was ist falsch. So, ne? Das hat man oftmals gar nicht gemacht. Also auf diese Ebene hat man sich in Anführungszeichen gar nicht herabgegeben, sondern man hatte, das ist dann eben mein Eindruck gewesen, eigentlich schon vorher eine entsprechende Meinung und hat die dann mit solchen diskursiven Strategien systematisch sozusagen versucht umzusetzen und hat dann sozusagen die entsprechenden Sprecher dieser alternativen Deutungen systematisch vom Diskurs ausgegrenzt.
Ja, zum Beispiel einer dieser, den du auch im Buch oder der auch in dem im Buch beschrieben wird, ist der Wisniewski.
Ja.
Ich hatte ihn auch mal zu Gast und konnte das letztens hier selbst mitverfolgen. Ich habe da eine Sendung, die Sendung mit ihm über die Anschläge in New York am 11. September wiederholt und da kam wirklich komplett ungerechtfertigte Kritik, er sei ein Antisemit, Nationalsozialist ja. Und so weiter oder was auch immer ja, das ist inzwischen sowieso schon gerichtlich behandelt worden und so, aber ja, also das gibt es tatsächlich und ist natürlich dann zusätzlich, also selbst wenn man eigentlich jetzt davor sich gedacht hat, naja, kann ja alles Mögliche passieren. Mhm. Und auch, ich meine, die Realität muss ja nicht immer Sinn machen. Ne? Richtig, das ist die richtig. Fiktion muss Sinn machen, weil man sonst glaubt es keiner. Aber ja. Die Realität muss das ja gar nicht. Das ist halt auch so ein Punkt. Aber selbst wenn man also der orthodoxen Erklärung zu den Anschlägen wohlgesinnt ist, wenn man dann sieht, wie dann jemand, der eigentlich recht interessante und gute Argumente vorbringt, da niedergemacht wird. Also mich macht es dann eher misstrauisch. Ja. Ich bin dann nicht einer, der dann sagt, ja, das darf man jetzt nicht mehr angreifen, das Thema, sondern ich denke mir, Moment, Entschuldigung, warum darf ich jetzt nicht drüber sprechen? Ja, also das geht irgendwie nicht. Ja. Das sollte man sich ja nicht, das sollte einfach nicht durchgehen, finde ich.
Ja, also ich würde da jetzt sozusagen gar nicht dahingehend darauf eingehen, dass ich mich dann sozusagen zu den Verschwörungstheorien zum 11. September positioniere konkret. Das mache ich auch nicht. Also ich bin da wirklich vorsichtig. Sondern sozusagen eher aus so einer demokratietheoretischen Perspektive das mal betrachten.
Genau, ja.
Und es ist ja tatsächlich so, es sind, wie ja auch vorhin schon beschrieben, heterodoxe Meinungen, um die es da geht, ne? Weil die sozusagen also eher von einer Minderheit und nicht von einer Mehrheit in der Bevölkerung vertreten werden. Aber solche Meinungen nicht mehr zuzulassen, solche Meinungen systematisch und mit teilweise wirklich bedenklichen Mitteln aus dem Diskurs auszuschließen, das geht tatsächlich in Richtung Gleichschaltung, ne? Und das findet also da läuten bei mir zumindest persönlich die Alarmglocken, ne? Das kann ja nicht Sinn und Zweck einer offenen, liberalen Gesellschaft sein, freiheitlich, also die ja sozusagen eigentlich vom kontroversen Diskurs lebt, die davon lebt, dass unterschiedliche Argumente ausgetauscht werden, immer auf der Suche nach dem Besten sozusagen. Das ist nicht nur bedenklich, sondern gefährlich, wenn da bestimmte Meinungen einfach ausgeschlossen werden und dann natürlich immer mit solchen, wie ich es vorhin schon betont habe, mit solchen diskursiven Mitteln. Und da gehört natürlich dazu, die dann politisch extrem zu verorten, obwohl es aus meiner persönlichen Sicht diese Autoren teilweise wirklich nicht sind, ne? Aber damit markiert man sie sozusagen als illegitim und schließt sie aus dem Diskurs aus. Und das ist aber eigentlich nicht das, was ich mir unter offenen Debatten vorstelle. Wie gesagt, das findet eher im Internet statt, aber es ist natürlich so, da hat sich so viel Kommunikation angehäuft in den letzten Jahren, und das ist ja wirklich auch ein Thema, was die, also wenn wir jetzt mal beim 11. September bleiben oder auch Verschwörungstheorien insgesamt, ne, das sind ja oftmals, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass eben zu bestimmten Ereignissen Verschwörungstheorien entstehen und zu anderen nicht. Es sind ja in der Regel Ereignisse, die einfach viele Menschen bewegen irgendwo, ne, und dann entstehen eben diese unterschiedlichen Deutungen und im Internet findet sich da eben wahnsinnig viel dazu und das kann man ja aber sozusagen als in Anführungszeichen normaler Mensch überhaupt nicht mehr überblicken. So, ne? Also das hat einerseits den Vorteil, dass da eben frei kommuniziert werden kann im Internet oder weitestgehend frei, würde ich jetzt auch mal mit gewissen Einschränkungen sagen sozusagen, aber eigentlich wäre es da durchaus auch die Aufgabe von Medien und eben auch von Leitmedien, also die von einer Vielzahl von Menschen konsumiert werden, solche offenen Debatten mit aufzunehmen sozusagen. Ne? Und ich finde das auch äußerst bedenklich. Also der Fall Wisniewski hat es ja gezeigt, der wurde ja zur Persona non grata erklärt sozusagen. Ne? Und natürlich sind die sehr, sehr heikel, seine Thesen, würde ich auch behaupten. Ne? Aber noch viel heikler finde ich, so jemanden mundtot zu machen. Ne? Also das finde ich doch auch bedenklich.
Sehr provokant, ist keine Frage. Wisniewski hat sehr provokante Thesen formuliert. Natürlich. Aber gut, man muss das jetzt auch nicht auf ihn jetzt beschränken, die ganze Diskussion. Aber er ist halt ein Beispiel, dass da also mit unfairen Mitteln meiner Meinung nach teilweise agiert wurde. Aber ich denke mir, wenn jemand tatsächlich eine These vorbringt oder eine Argumentationslinie verfolgt, die Blödsinn ist, dann muss es möglich sein, dass ganz normal durch Diskussion und so weiter und durch Fakten bzw. Logik oder rationelle Argumente widerlegen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, jemanden mit Dreck zu beschmeißen oder sonst irgendwas zu machen. Richtig. Das heißt, für mich im Umkehrschluss ein bisschen, wenn das aber passiert, dann deutet es darauf hin, dass es vielleicht gar keine guten Gegenargumente gibt. Und wenn es die nicht gibt, naja.
Also, also
ich würde, in eurem Buch, im ersten Teil, den fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ich finde den ganzen Band eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Man muss sich halt ein bisschen an die Sprache, wir haben mit dir schon kurz geredet, also wenn man selbst kein Soziologe ist, dann ist die Sprache der Soziologen, da muss man sich ein bisschen einlesen. Aber das, da ist man dann irgendwann eh drinnen. Und also falls jetzt jemand sich das Buch besorgen möchte, nicht gleich sich abschrecken lassen im ersten Kapitel, da wird einmal ein bisschen so quasi klar gemacht, dass ihr jetzt wirklich wisst, von was ihr da jetzt sprecht und das tatsächlich wissenschaftlich behandelt. Und das muss eben auch in der Sprache sich reflektieren, zumindest im deutschsprachigen Raum offensichtlich ist das so. Im englischsprachigen Raum, wie wir vorher auch gesprochen haben, ist es ja offensichtlich nicht so. Und es ist auch interessant eigentlich, warum das eigentlich so ist. Aber im ersten Teil des Buchs jedenfalls, da behandelt ihr tatsächliche Verschwörungen. Das heißt, ihr unter anderem zeigt ihr auf anhand der Gladio- bzw. P2-Verschwörung, dass es solche Dinge also wirklich gibt. Und wenn man sich das durchliest, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste über die P2 vor Jahren eigentlich nicht so richtig Bescheid, nur so eher oberflächlich. Aber wenn man dann das in dieser geballten Masse also da erfährt, was da passiert ist, dass also amerikanische Geheimdienste in Italien und man vermutet eben auch in Deutschland da quasi so Stay-Behind-Terrorzellen finanziert hat, die Anschläge verübt haben, die dann Linksextremen in die Schuhe geschoben wurden, also 70er, 80er Italien, wo weiß nicht, wie viele Leute umgekommen sind. Das ist absolut unglaublich.
Ja.
Das ist
absolut. Also das ist in der Tat ein sehr, sehr, auch wenn es jetzt, also soll jetzt bitte nicht zynisch klingen, das ist ein sehr interessantes Beispiel, wenn man sich eben sozusagen mit dem Verhältnis Verschwörung und Verschwörungstheorien beschäftigt. Ne? Also wir sind eben, das kommt ja sozusagen in der Einleitung in dem Band, haben wir versucht, das deutlich zu machen, dass wir der Meinung sind, dass man die Neigung an Verschwörungstheorien zu glauben gar nicht trennen darf von realen Verschwörungstheorien. Also unsere These ist nämlich, dass Menschen auch deshalb geneigt sind, Verschwörungstheorien ernst zu nehmen oder sie an sie zu glauben oder zumindest sozusagen mal zu überprüfen, könnte da was dran sein, weil es in der Vergangenheit immer wieder reale Verschwörungen gegeben hat. Ne? Übrigens, wenn wir nochmal ganz kurz auf diese Unterscheidung orthodoxe und heterodoxe Verschwörungstheorien kommen, es gibt schöne geschichtliche Beispiele dafür, wie schnell sich sowas auch ändern kann, ne? Also wie schnell eine orthodoxe Verschwörungstheorie zu einer heterodoxen werden kann und andersrum. Ne? Also beispielsweise, um nur ganz kurz ein Beispiel zu nennen, in der McCarthy-Area, als also das mehr oder minder orthodox war, weil es ja sozusagen von Seiten des Staates auch gestützt wurde, dass also halb Amerika schon von Kommunisten unterwandert ist. Ne? Das ging dann relativ schnell, dann wurde das eine sehr heterodoxe Verschwörungstheorie, die eigentlich nur noch von bestimmten Minderheiten getragen wurde. Oder ein anderer Fall, im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, die sogenannte jüdisch-bolschewistische Verschwörungstheorie, die ja sozusagen von der ganzen Staatspropaganda auch mitgetragen wurde und also von den entscheidenden Deutungsinstanzen im Staat, ne? Also eine im Prinzip orthodoxe Verschwörungstheorie mit Zusammenbruch dieses Systems, ist sie zu einer also sehr, sehr heterodoxen geworden. Ne? Das heißt, das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Und jetzt vielleicht mal zu diesem Beispiel Gladio, also das ist wirklich das ist schockierend, was da passiert ist. Also offensichtlich ging das schon in den 50er Jahren los, also im Zuge der Verfestigung des Kalten Krieges sozusagen, dass man also gewissermaßen paramilitärische Einheiten in den NATO-Staaten etabliert hat. Dazu hat man teilweise auch, ja, ich sage jetzt mal, altgediente Antikommunisten gewählt, also die dann teilweise wirklich auch schon Faschisten waren im Prinzip, ne? Und hat mit denen also so geheime Militärstrukturen etabliert, die also von der CIA maßgeblich koordiniert damals, die dann sozusagen im Fall eines Überfalls der Sowjetunion oder eben des Warschauer Paktes gewissermaßen als Hintergrundarmeen, als also daher auch der Begriff Stay-Behind-Strukturen, als Guerillakämpfer agieren sollten sozusagen, ne? Und was du jetzt gerade angesprochen hast, also da hat ein Historiker aus der Schweiz, der Daniele Ganser, hat da dazu geforscht, sehr intensiv, hat auch ein tolles Buch drüber geschrieben, was man wirklich empfehlen kann, und hat eben unter anderem aufgezeigt, dass diese Strukturen sich ein Stück weit auch verselbstständigt haben, beziehungsweise man kennt da ja auch nicht so richtig die Befehlsketten, man weiß nicht so richtig, wie das alles funktioniert hat, da sich die NATO im Prinzip bis heute dazu ausschweigt, ne? Beziehungsweise die Statements dazu, die sind sehr undurchsichtig, man weiß also nicht so ganz genau, was ist jetzt tatsächlich passiert, aber es verdichten sich eben die Hinweise darauf, dass diese Strukturen teilweise auch dazu genutzt wurden, um Anschläge, also für Italien ist es relativ gut historisch belegt, dass diese Strukturen genutzt wurden, um Anschläge zu verüben, die man dann hinterher so aus, also gegen die Zivilbevölkerung, Terroranschläge, also bei denen Zivilisten ums Leben kamen, und die ließ man dann hinterher so aussehen, als wären sie von linksextremen Gruppierungen ausgeübt worden, so dass man sozusagen politische Maßnahmen gegen diese durchführen kann, ne? Also kurzum, man hat sozusagen den Tod von Zivilisten in Kauf genommen, um sozusagen Möglichkeit haben, das politische Gefüge zu beeinflussen. Und das ist schockierend natürlich, ne? Das ist schockierend. Und das ist eben so eine Logik, wo man eigentlich denkt, dass die in das, was wir eben als westlich-demokratische Rechtsstaaten beschreiben, ne? Also nicht funktionieren sollte, ne? Also nicht, also undenkbar sein sollte. Aber das ist ja nur ein Beispiel, da gibt's ja tatsächlich mehrere dafür. Und das ist eben, du hattest es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ja in den USA offensichtlich die Neigung an Verschwörungstheorien zu glauben etwas stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Also ich würde behaupten, es gibt viele Länder, in denen es eine relativ starke Neigung gibt, an Verschwörungstheorien zu glauben. In den USA ist sie, denke ich, auch tatsächlich relativ stark ausgeprägt. Da hatten wir ja im Vorgespräch schon kurz davon. Das hat sicherlich ideen- und mentalitätsgeschichtliche Hintergründe, also die USA als ein Land, was sehr stark geprägt ist vom Puritanismus, vom Republikanismus, aber auch vom Liberalismus, der ja sozusagen als Kernelement sowieso schon so ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat in sich trägt, ne? Die USA sind aber gleichzeitig ein Land, in der es eben einfach eine ganze Reihe von tatsächlichen Verschwörungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, ne? Man denke an die Operation Northwoods beispielsweise, die wurde ja nicht umgesetzt, aber es war ja eben ein Plan oder waren verschiedene Planungen vom Verteidigungsministerium in den USA, also um gegen Kuba vorzugehen, ne? Da gab es verschiedene Planungen, die unter anderem auch vorgesehen hatten, eigene Zivilisten in Anführungszeichen zu opfern, ne? Um dann einen Grund zu haben, gegen Fidel Castro vorzugehen. Oder man nehme den Watergate-Skandal, die Watergate-Affäre, oder auch zuletzt diese ganze Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen im Irak. Das war ja nichts, also es hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, es war nichts anderes als Kriegspropaganda, ne? Da haben viele schon im Vorfeld darauf hingewiesen, also als sich Paul der damalige Außenminister im Weltsicherheitsrat hingestellt hat und gesagt hat, es gibt hier alle möglichen Belege für Massenvernichtungswaffen, biologische und so weiter. Da haben sich ja relativ schnell ehemalige UN-Inspektoren, die also im Land waren und das wirklich untersucht haben jahrelang, die haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, das ist alles Unsinn, das kann gar nicht sein, das wäre uns nicht entgangen, so, ne? Aber diese Stimmen wurden ja nicht gehört, die waren dann offensichtlich zu heterodox sozusagen, ne? Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es wurde ja nichts gefunden. Oder auch natürlich jetzt aktuell werden diese Debatten wieder angeheizt durch die NSA-Affäre. Ich meine, was ist das anderes als der Beleg für eine tatsächlich auch relativ groß angelegte Verschwörung, ne? Und das sind ja alles Dinge, wo man, wenn man, sagen wir mal, soll jetzt auch wieder nicht zynisch klingen, aber wenn man so eine naive Vorstellung davon hat, wie Rechtsstaaten funktionieren, wie liberale Demokratien funktionieren, da muss man erstmal schlucken, wenn man dann mit sowas konfrontiert wird, ne? Und das sind aber alles Beispiele für reale, in Anführungszeichen, Verschwörungen, und das darf man nicht entkoppeln von diesen sogenannten Verschwörungstheorien, denn Menschen sind auch zu Recht aus meiner Sicht misstrauisch gegenüber von staatlichen Strukturen und die letzten Ereignisse, also Ereignisse aus der jüngsten Vergangenheit, die geben allen Anlass zu einer skeptischen Haltung. Natürlich sollte das nicht so weit führen, dass man sozusagen auch wirklich völlig unsinnige Dinge für wahr hält. Und ich sage auch immer, also es ist eigentlich relativ einfach sozusagen über Verschwörungstheorien zunächst mal so ein ganz grobes Urteil zu fällen, nämlich einfach, sind sie auch nur ansatzweise plausibel oder sind sie es nicht? Ne? Und das wird ja auch immer wieder behauptet, so naja, es wäre ja überhaupt gar kein Problem, eine Verschwörungstheorie aufzubauen, weil die haben ja bestimmte Elemente und das ist ja eigentlich immer nach Schema F und das ist immer das Gleiche. Gibt ja auch Leute, die behaupten, das wäre überhaupt kein Problem, sowas zu etablieren und die Leute würden das ja dann auch für wahrnehmen. Aber ich möchte es einfach mal sehen. Ich möchte wirklich mal jemanden sehen, der also eine Verschwörungstheorie mal so eben konstruiert, die dann tatsächlich auch einen größeren Anhängerkreis findet. Ich glaube, so einfach ist es nämlich nicht, weil ich glaube, wenn die Leute sind sehr wohl dazu in der Lage, also völlig unplausible, völlig unsinnige Dinge von Dingen zu unterscheiden, die zumindest noch ein gewisses Maß an Plausibilität haben. Also da traue ich den Menschen doch einiges zu. Und also es gibt ja beispielsweise dieses Beispiel mit der Bielefeld-Verschwörung, ne? Also dass es diese Stadt Bielefeld überhaupt nicht gibt. Natürlich ist das relativ, da werde ich immer wieder drauf angesprochen, natürlich ist das relativ verbreitet, aber es ist ja nicht so, dass die Leute das wirklich glauben. Es ist ja allen klar, dass das ein Gag ist, ne? Und ich denke, also wenn eine Verschwörungstheorie nicht ein Mindestmaß an Plausibilität hat, und es ist ja heutzutage so einfach wie noch nie zuvor, bestimmte Dinge im Internet zu überprüfen, ne? Dann findet sie aus meiner Sicht auch keinen, in Anführungszeichen, nennenswerten oder in Anführungszeichen gesellschaftlich relevanten Anhängerkreis, ne?
Ja, meistens nicht, sagen wir so. Es gibt schon Verschwörungstheorien, die sich sehr lange halten.
Ja, natürlich.
Die, wo man sich schon fragt, warum eigentlich?
Aber ja, natürlich.
Gut,
natürlich.
Siehst du eigentlich, dass, ich meine, Snowden war ja wirklich was sehr Interessantes. Also da gab es ja in den 80ern der Puzzle Palace zum Beispiel, ein sehr interessantes Buch. Nichts, was Snowden eigentlich da so enthüllt hat, oder jetzt sage ich mal, die Grundaussagen waren ja nicht neu.
Nee.
Ich habe bis vor ein paar Jahren noch, weiß nicht, wenn man da die NSA erwähnt hat, mit Leuten gestritten, die gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, die existiert nicht, das ist nur eine Einbildung. Ja. Ich frage mich dann manchmal, würden diese Leute jetzt anders denken? Hast du das Gefühl, das ist jetzt eigentlich meine Frage, dass mit diesen Enthüllungen des Snowden, wo ja Dinge, die vorher definitiv eine fast schon klassische Verschwörungstheorie war.
Ja. Ja.
Jetzt stellt sich heraus, es ist offenbar so und das wird auch nicht bestritten. Das heißt, es ist eigentlich bestätigt worden, ja, es ist so.
Ja.
Hat sich dadurch irgendwas verändert im Zugang, den Menschen gegenüber solchen heterodoxen Deutungen haben?
Also mein Eindruck ist ja. Mhm. Also mein Eindruck ist, dass also gerade jetzt auch diese NSA-Affäre doch ein bisschen was ins Rollen gebracht hat. Also ich meine auch medial.
Ist also das gut oder schlecht?
Also oder im Sinne einer Öffnung des Diskurse finde ich das natürlich positiv. Mhm. Weil man hat dann auch beispielsweise im Zusammenhang mit dem Syrien-Konflikt hat man plötzlich Stimmen gehört, also die dann eben auch heterodoxe Meinungen propagiert haben, wo ich so den Eindruck hatte, aha, das ist jetzt aber doch irgendwo eine Öffnung des Diskurses, weil man plötzlich auch mal ausgesprochen hat, dass es eben auch einfach sowas wie Kriegspropaganda gibt, ne, und dass es auch einfach gezielt in die Welt gesetzte Lügen gibt, so, ne, was man ja vorher irgendwo, also in so einer gewissen Naivität gar nicht unbedingt angenommen hat. Und jetzt nochmal zu Snowden, also was er natürlich geschafft hat, das ist völlig richtig, also sozusagen Anhängern von entsprechenden Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit solchen Überwachungsmaßnahmen, also es ging ja schon früher los mit diesem Echelon-System und so weiter, ne? Da gab es ja immer mal wieder, ist das mal wieder so ein bisschen hochgekocht und gab es entsprechende Deutungen, entsprechende Verschwörungstheorien, aber es hat eben nie so diesen Sprung in die Orthodoxie geschafft, ne? Und da zeigt sich eben wieder, also was ist orthodox sozusagen, also orthodox ist natürlich maßgeblich von diesen, die ich vorhin schon erwähnt habe, legitimierten Deutungsinstanzen geprägt, ne? Und das sind natürlich in unserer Mediendemokratie sind es eben vor allem die Leitmedien, die Leit- und Massenmedien. Und durch die Enthüllungen von Snowden, die ja sozusagen von Anfang an in wichtigen Leitmedien präsentiert wurden, hat sozusagen diese heterodoxe Verschwörungstheorie auf einen Sprung in die Orthodoxie geschafft und dann konnte man sie nicht mehr ignorieren. Ne? Aber da hat es tatsächlich jemanden gebraucht wie ihn, der also so umfangreich Informationen sammelt und die dann direkt sozusagen an die Leitmedien weitergibt. Ne? Das ist ja oftmals zu beobachten, ne? Also bei solchen Whistleblowern, dass die dann eben interne Dokumente, Staatsgeheimnisse gewissermaßen, sozusagen in die Orthodoxie katapultieren. Das ist übrigens auch was sozusagen in diesem ganzen Komplex Verschwörungstheorien aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also ich möchte da was ansprechen, was auch Staatsparanoia genannt wird, ne? Also man muss ja sich vor Augen führen, dass im Zuge des Kalten Krieges eigentlich sozusagen jenseits von herkömmlichen Methoden der Kriegsführung und auch der Spionagetechniken einfach Informationen eine immer größere Rolle gespielt haben. Informationsvorsprung, der Kalte Krieg ist also nur in Stellvertreterkriegen heiß geworden. Was aber sozusagen ganz, ganz entscheidend war, war ein Vorsprung an Informationen. Die Informationen, die man zu bewältigen hatte zu dieser Zeit, die wurden aber so komplex, dass man das eigentlich gar nicht nur militärischen und geheimdienstlichen Strukturen überlassen konnte. Man musste also sozusagen den Kreis der Geheimnisträger ausweiten, durchaus auch auf Zivilisten, auf Firmen, die dann sozusagen extern mitgeholfen haben und so weiter. Ähnlich war das ja auch bei Snowden. Snowden hat zwar für die NSA gearbeitet, war aber sozusagen jetzt nicht unbedingt jemand, der dort ja innerhalb der Hierarchie schon wahnsinnig weit oben stand. Ne? Aber es zeigt eben einfach, was die NSA da gemacht hat, also in diesem unglaublichen Umfang Informationen und Daten zu sammeln, das erfordert ja auch eine enorme Infrastruktur. Und da werden dann eben auch Leute eingebunden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine geheimdienstliche oder eine militärische Karriere durchlaufen haben. Das heißt, da werden sozusagen potenziell riskante Geheimnisträger mit ins Boot geholt. Und das lässt natürlich Misstrauen entstehen. Ne? Also Misstrauen auch gegenüber der eigenen Zivilbevölkerung, gegenüber Geheimnisträgern in der Zivilbevölkerung. Und dieses Misstrauen wiederum, also innerhalb von Staatsorganen, führt dann gegebenenfalls zu Aktionen gegen die eigene Bevölkerung, die, wenn sie dann, wie jetzt im Fall von Snowden, aufgedeckt werden, natürlich wiederum das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber diesen Staatsorganen verstärkt. Das heißt, es ist im schlimmsten Fall, ist es eine wechselwirkend sich verstärkende Spirale nach unten sozusagen, in der sich Bevölkerung, Zivilbevölkerung und staatliche Instanzen immer weniger vertrauen. Und das ist verheerend. Und das ist wirklich verheerend. Und dass jetzt Snowden sozusagen das offenbart hat, man kann nur hoffen, also ob diese Hoffnung naiv ist oder nicht, weiß ich im Moment nicht zu sagen, aber man kann nur hoffen, dass durch diese Aktion sozusagen diese Dynamik aufgedeckt wurde zumindest und im besten Fall was dagegen getan wird, ne? Weil das führt eben im schlimmsten Fall dazu, dass sich Zivilbevölkerung mit ihren Ansprüchen sozusagen und den Staatsorganen, die ja eigentlich genau diese Zivilbevölkerung auch irgendwo verteidigen sollte, ne? Und in ihren Grundrechten, Bürgerrechten und Freiheitsrechten, dass sie sich immer weiter voneinander entfernen, dass dann eine gewisse Kluft entsteht, die vor allem auf Misstrauen basiert, ne? Und das wäre einfach eine fatale Entwicklung.
Die Rolle des Zufalls ist ja auch ein, finde ich, sehr spannender Aspekt des Ganzen. Ja. Zufall dient ja sehr oft als Erklärung. Und manchmal ist es auch einfach Zufall. Ja? Und es ist ja sehr schwierig, das von außen zu sehen. War das jetzt Zufall oder war da jetzt eine Intention von irgendeiner geheimen Gruppe dahinter? Mhm. Aber generell scheint sich da so ein bisschen, also da gibt es ja oft so einen Widerstreit zwischen dem Glauben den Glauben daran, dass Menschen imstande sind, die Geschichte zu beeinflussen, einzelne Individuen über Verschwörungen, und dass das eben nicht passiert, sondern dass das immer alles so eine Art, ja, fast schon wie die unsichtbare Hand des freien Marktes, dass sich das irgendwie alles so von selbst reguliert. Und da ist dann oft eben der Zufall vielleicht überstrapaziert. Mhm. Wie siehst du das in diesem, und auch, ja, bleiben wir mal bei der Frage, wie siehst du diesen Widerstreit da quasi zwischen Zufall und der Fähigkeit oder Unfähigkeit von Individuen, die Geschichte zu beeinflussen?
Ja, also das ist was auf jeden Fall eine große Rolle spielt im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich was oftmals eine von natürlich mehreren und vielschichtigen Ursachen dafür ist, zunächst mal überhaupt sich zu öffnen für solche verschwörungstheoretischen Modelle. Also wenn sozusagen ein Ereignis, so wie sich's darstellt, und wenn es auch sozusagen eine gewisse Bedeutung einfach hat, dann neigen vielleicht tatsächlich manche dazu, das einfach nicht einsehen zu wollen, dass es einfach zufällig, also dass sozusagen einfach dumme Umstände oder eine Verkettung von verschiedenen Umständen dazu geführt hatten, dass da keine planende Hand dahinter steckte sozusagen. Ne? Also wenn auch beispielsweise ein Ereignis als sehr bedeutsam empfunden wird und die Ursachen, also die offiziell dargestellten Ursachen für dieses Ereignis, aber irgendwo sinnlos erscheinen, ne? Und also so völlig zufällig gewissermaßen, ne? Pech oder wie auch immer, dann entsteht da so eine Diskrepanz gewissermaßen, ne? Die dann eben tatsächlich vielleicht oftmals mit dieser Neigung anzunehmen, es stecken aber vielleicht irgendwelche geheimen Mächte dahinter, die das Ganze inszeniert haben, gelöst wird, ne? Also insofern spielt das auf jeden Fall eine Rolle, sozusagen, also umgemünzt in die wissenschaftliche Diskussion im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, wird ja immer wieder behauptet, naja, Verschwörungstheorien sind halt ein Mittel, das liest man ja fast in jedem Text, um Komplexität zu reduzieren, ne? Also wird dann gerne behauptet, die moderne Welt ist ja dermaßen komplex geworden, vor allem auch solche politischen Ereignisse wie der 11. September oder andere, die sind ja dermaßen komplex, dass die Menschen eben dazu neigen, mit solchen Verschwörungstheorien sich die Dinge zu erklären und dadurch eben eine einfache Deutung, eine einfache Erklärung an der Hand haben, womit sie die Welt wieder verstehen. Ich finde, das greift aber viel zu kurz, weil wenn man sich das mal anschaut, also wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel 11. September bleiben, da sind ja manche von den heterodoxen Verschwörungstheorien in keiner Weise weniger komplex als die offizielle Erklärung. Ganz im Gegenteil, die sind ja teilweise viel komplexer, da sie teilweise auch widersprüchlich sind und da sich die Debatten ja dann wirklich in Einzelheiten verlieren. Also wenn wir jetzt nochmal bei der Frage bleiben, wurden die Twin Towers gesprengt oder nicht, wenn man sich da mal die entsprechenden Debatten im Internet anschaut, und da haben sich ja mittlerweile ganze Organisationen gegründet, jetzt in diesem Fall die Architects and Engineers for 9/11 Truth, also Architekten und Ingenieure, die sich zu dem Ziel gesetzt haben, herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist, ne? Und die also eine sehr kritische Lesart der offiziellen Darstellung haben. Und das sind Debatten, also die kommen vom Hundertsten ins Tausendste, ne? Also das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und da zieht, und also wenn man auch sieht, wie intensiv die verfolgt werden und was das für eine Kommunikation erzeugt und wie viel Zeit und Energie da investiert wird, dann finde ich dieses Argument, Verschwörungstheorien im Allgemeinen dienen dazu, Komplexität zu reduzieren, ist einfach unsinnig. Das mag natürlich in manchen Fällen zutreffend sein, ne? Aber die Realität ist dann einfach, denke ich, immer noch mal ein bisschen vielschichtiger einfach, ne? Und ich glaube, da muss man auch noch mal von Fall zu Fall muss man noch mal unterscheiden. Also es wird in der Literatur werden Verschwörungstheorien ja auch unterschieden so nach ihrer Reichweite und nach ihrer Komplexität und sozusagen auch einfach thematisch. Also worauf beziehen sie sich, ne? Und da gibt es natürlich riesengroße Unterschiede. Also je nachdem, ob wir jetzt beispielsweise uns den 11. September anschauen oder die Ermordung von JFK. Oder eben solche Einzelfälle sozusagen. Es ist natürlich was ganz anderes als diese sehr großen, komplexen Verschwörungssysteme, also dass es Beispiel, also die ja dann teilweise sehr weitreichend sind, ne? Also dass es eine globale Verschwörung von beispielsweise Illuminaten gibt, ne? Also das ist ja übrigens auch sehr interessant, dass gerade die Illuminaten in manchen Verschwörungskonstrukten, also vor allem in so sehr großen, übergreifenden Verschwörungskonstrukten, so eine entscheidende Rolle spielen. Also sozusagen was geschichtlich gesichert ist über die Illuminaten, ist ja, dass das eigentlich eine Art radikalere Freimaurerloge war, die in einem relativ begrenzten Zeitraum und vor allem auch örtlich, räumlich relativ begrenzt, also vor allem Österreich und Bayern, eine gewisse Zeit tätig waren. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum jetzt ausgerechnet die sozusagen nach und nach zu dem so einer Art Verschwörungssuperzentrum avancierten, aber die spielen ja heute eine große Rolle, natürlich vor allem auch in fiktionalen Darstellungen, ne? Also gerade auch in diesem Dan Brown-Roman und so weiter.
Sehr Catchphrase, glaube ich. Also Illuminati bezeichnet irgendwie so halt die unsichtbare Hand, genau, die im Geheimen wirkt. Ob das jetzt irgendwas mit dem Herrn Weishaupt da zu tun hat, der irgendwann in Deutschland in Ingolstadt Ende 18. Jahrhundert gewirkt hat, das ist eher eine andere Frage. Mhm. Nahmen diese Verschwörungstheorien um diese Zeit zu, nämlich zur Zeit der Aufklärung so in der Gegend, nahmen die dazu?
Ja, das wird oft behauptet. Also es gibt halt auch eine Reihe von Aufsätzen von Historikern über Verschwörungstheorien, die dann aussagen, so, ne? Also diese geistigen Umbrüche zur Zeit der Aufklärung hätten dazu geführt, dass Verschwörungstheorien zugenommen haben.
Sozusagen als Gegenbewegung zur Vernunft.
Aber das ist also...
Nicht unplausibel, ne?
Ja, aber ich finde, das ist so völlig... Also das ist mir zu einfach sozusagen, ne? Weil beispielsweise in den USA, wenn wir jetzt nochmal kurz in die USA gehen, hatten wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass eigentlich zur Gründungszeit der USA und in den nächsten 150 Jahren waren Verschwörungstheorien, also Vorstellungen von irgendwelchen Verschwörungen, die gegen den Staat, also gegen diesen neu eingerichteten Staat gerichtet waren, waren sehr orthodox. Das heißt, die zählten da wirklich sozusagen zu sehr weit verbreiteten Meinungen. in Europa war es teilweise ähnlich. Ne? Also da haben sich ja eine Zeit lang Jesuiten oder eben Katholiken und Freimaurer ständig gegenseitig vorgeworfen, irgendwelche Verschwörungen gegeneinander zu planen. Die waren auch durchaus orthodox. Zuvor gab es, ich meine, man kann ja letzten Endes auch die Hexenverfolgung, die ganze Inquisition kann man als eine Art institutionalisierte Verschwörungstheorie begreifen. Ich tue mich aber immer schwer mit solchen Aussagen, Zunahme oder Abnahme von Verschwörungstheorien. Es ist aus meiner Sicht sicher, dass es bestimmte Konjunkturen von bestimmten Verschwörungstheorien gibt. Das steht außer Frage. Aber jetzt von einer allgemeinen Zu- oder Abnahme zu sprechen, halte ich für sehr, sehr schwierig, weil man sich, wie gesagt, man müsste sich den Anteil von Verschwörungstheorien zur Gesamtkommunikation angucken. Man müsste sich jeweils angucken, welche Bedeutung hatten die Verschwörungstheorien, welche Bedeutung hatten Orthodoxe, welche Orthodoxe. Also da einfach so pauschal so Aussagen drüber zu machen, das finde ich ein bisschen schwierig, zumal wir ja sozusagen jetzt rückblickend eigentlich uns immer nur mit solchen Verschwörungstheorien beschäftigen, die dann eigentlich eher sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben, ne? Oder als falsche Behauptung. Man müsste sich dann nämlich darüber hinaus auch noch reale Verschwörungen angucken. Man müsste sich angucken, gab es vorher entsprechende Verschwörungstheorien, ab wann war eine Verschwörungstheorie dann sozusagen eine offiziell anerkannte Verschwörung. Das ist sehr, sehr, sehr komplex und deswegen bin ich da vorsichtig und halte mich zurück mit solchen Aussagen über Zu- und Abnahme von Verschwörungstheorien. Es ist also anders formuliert, es ist auf jeden Fall was, ich würde es mal als, nicht unbedingt als anthropologische, wurde auch schon gemacht, aber ich würde es mal so als eine historische Konstante auf jeden Fall bezeichnen. Also ich würde mal sagen, seit sowas wie menschliche Kulturen oder Gesellschaften mit einer komplexeren, vielschichtigeren Kommunikation gibt, gibt es auch solche Verschwörungstheorien im Sinne von Verdacht oder eben eine These oder eine Deutung, dass sich A und B gegenüber C verschworen haben, um irgendwelche Ziele durchzusetzen. Also ich glaube, das ist tatsächlich so alt wie menschliche Gesellschaften.
Ja, ich meine, Jeffrey Bale sagt ja auch, dass, also sinngemäß, dass also Skeptiker zu weit gegangen seien, weil sie ja die gänzliche, also oft gänzlich die Existenz von Verschwörungstheorien überhaupt leugnen. Also da wurde wirklich dann teilweise gesagt, es gibt überhaupt keine Verschwörungen. Es gab nie welche. Das ist ja auch irgendwie absurd zur Aussage.
Ja, das ist ja Unsinn. Deswegen hatten wir auch gesagt,
wurde so wirklich argumentiert von, das kann man eigentlich jetzt nicht wirklich einen Skeptiker nennen, der sowas sagt, weil, ja. Aber wurde so argumentiert?
Es wurde zumindest so argumentiert, dass ja, Verschwörungstheorien, also wie es eingangs schon gesagt hat, dass Verschwörungstheorien eigentlich immer Annahmen sind über Verschwörungen, die es in Wahrheit nicht gibt, ne, die in Wahrheit nicht existieren. Mhm. Also was die da wirklich völlig ausklammern, sozusagen sind Verschwörungstheorien, die sich irgendwann als wahr herausgestellt haben, beziehungsweise, ich weiß auch immer nicht so genau, also wo ist denn jetzt beispielsweise der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und investigativem Journalismus. Was macht denn ein investigativer Journalist anderes, als sich mal zunächst mal so gewisse Verschwörungstheorien zu entwickeln, die er dann überprüft? Ne? Das ist nichts anderes.
Ja, man muss ja Möglichkeiten einmal zulassen im Kopf, sonst kommt man ja nicht einmal aus der Parklücke.
Richtig, richtig, genau. So sehe ich das auch. Und daher haben wir ja eben auch in dem Sammelband jetzt eben, den du ja vorhin auch schon erwähnt hattest, haben wir eben auch Wert drauf gelegt, sozusagen so Fälle mit reinzunehmen, wo auch so Verschwörungen und Verschwörungstheorien ineinander greifen. Also ein sehr schönes Beispiel ist, finde ich auch, gibt's ja auch ein Kapitel dazu in dem Buch, diese AIDS-Verschwörung. Ja? Also eben diese Vorstellung, dass AIDS in Wahrheit gar kein natürliches Virus ist, sondern gibt's eben diese Vorstellung, in CIA-Labors konstruiert wurde und dann eben unter die Menschen gebracht wurde. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass diese Verschwörungstheorie letzten Endes das Produkt einer realen Verschwörung ist, nämlich einer Verschwörung innerhalb des KGB und sozusagen dann gezielt als Desinformation in Umlauf gebracht wurde, um den USA zu schaden. So, ne? Und das ist ja sehr interessant, ne? Weil wenn es sozusagen tatsächlich so einen Urheber gab, ne? Und die das dann entsprechend eingefädelt haben, dass das von bestimmten Leuten ernst genommen wurde, ne? Dann muss man sich ja auch gar nicht unbedingt wundern, dass es sich eine Zeit lang durchaus gehalten hat und auch noch bis heute hält. Es gibt ja immer noch Anhänger dieser Theorie. Darüber hinaus gab es eben auch Hinweise darauf oder gibt es Hinweise darauf, dass dann auch Wissenschaftler in der DDR entsprechend instruiert wurden, also Genetiker oder eben Fachleute, die dann diese These stützen sollten. So, ne? Das heißt, wichtige Instanzen in den Diskursen, ne? Also eben Wissenschaftler oder eben einfach Leute, deren Meinung zählt, wenn die dann sowas sozusagen auch behaupten, dann ist es ja irgendwo auch klar, dass es auch gewisse Anhänger gibt, so, ne? Und dann ist es ja auch unsinnig, das von vornherein zu illegitimieren oder zu sagen, das ist doch alles unplausibel. ähnlich, wenn man das, gut, das ist natürlich ein riesiges Fass, aber wenn wir das vielleicht noch ganz kurz aufmachen wollen, mit diese ganzen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit UFOs.
Das ist ja wirklich. Ja, das möchte ich am Ende noch aufmachen.
Ach so, okay.
Das behandelst du auch kurz in dem Buch, oder ja. innerhalb, im Rahmen eines Aufsatzes. Das Buch im Konspiration, Soziologie des Verschwörungsdenkens, dem habe ich jetzt auch den Titel der heutigen Sendung entlehnt, ist übrigens verlinkt von der Startseite aus oder beziehungsweise vom Ankündertext, falls man das jetzt im Archiv hört. Und ja, wenn du es jetzt schon angesprochen hast und wir nähern uns ja jetzt doch dem Ende, also wir haben jetzt noch so eine Viertelstunde. Mhm. Und natürlich auf dieser Sendung, ich liebe dieses Thema. Es ist wirklich teilweise spannend, es ist sehr inspirierend und ja, es ist teilweise ein bisschen gruselig. Und obwohl in letzter Zeit verändert sich mein Zugang da immer wieder zu diesem Thema, nämlich dem UFO-Phänomen, aber beziehungsweise eines der Dinge, die ich eigentlich am interessantesten finde an diesem Phänomen, ist neben den Beobachtungen, die da gemacht werden und den Theorien, die man da jetzt aufstellen kann, was das ist, ist der Umgang richtig damit.
Richtig, genau.
Und ihr habt euch ja, also du hast dich überhaupt sehr intensiv mit diesem ganzen Phänomen beschäftigt und ja. Du hast halt so quasi exemplarisch die Benevitz-Affäre, also da geht es um im Prinzip auch um MJ-12 und also diese ja. ganze Geschichte Ende ja. der 80er Jahre, mhm. Letztendlich auch Coast to Coast ist da auf dieser Welle geritten, sehr gut, also der unvergessene Art Bell. Aber erzähl doch mal ein bisschen so deinen Zugang dazu und was du da herausarbeiten konntest.
Ja, also ich muss vielleicht zunächst mal sagen, ich interessiere mich auf mehreren Ebenen für das Phänomen. Also ich interessiere mich zum einen tatsächlich für dieses UFO-Phänomen. Also ich finde das wirklich sehr spannend. Ich bin auch in einer entsprechenden Organisation in Deutschland, die solche Sichtungsfälle entgegennimmt. Und mancher wäre verblüfft, also wie häufig tatsächlich solche Sichtungsmeldungen gemacht werden. Natürlich lassen die sich in aller Regel relativ einfach erklären mit astronomischen Phänomenen oder auch mit Satelliten, Flugzeugen etc., also einfach mit fehlgedeuteten Stimuli. Also das heißt, ich interessiere mich sehr für dieses Phänomen, ich interessiere mich aber andererseits jetzt eben wieder eher aus so einer soziologischen Perspektive auch sehr für den Umgang mit diesem Phänomen. Und da knüpft es dann sozusagen an das eigentliche Thema der Sendung an. Vor allem auch interessiere ich mich für Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit UFOs. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes, ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Die Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit UFOs und Außerirdischen, die zählen tatsächlich ja zu den heterodoxesten. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen, je nachdem, in welchen Kontexten man anfängt, darüber zu sprechen. Also da wird man doch schnell mal für einen Spinner gehalten. So, und es ist einfach tatsächlich so. Und die Reaktion der Menschen, die zeigen ja oftmals relativ schnell, also auch die Reaktion einzelner Menschen, auch irgendwo, wo dieses Thema gesellschaftlich verortet wird. Ne? Und es ist aber auch da so, dass man keineswegs das alles so vorschnell delegitimieren sollte, als Unsinn erklären sollte. Wenn man sich da mal reinschaut, dann ist die Sache eben doch wesentlich komplexer, als sie sich zunächst mal darstellt. Also du hattest ja jetzt diesen Benevitz-Fall schon angesprochen, der ist ja auch in dem Buch mit drin. Und der ist wirklich sehr, sehr interessant. Und man kann auch sagen, es ist im Prinzip so eine Art historische Urszene, hat auch der entsprechende Autor, der sich mit dem Fall beschäftigt, hat er das genannt, für die ganze UFO-Forschung beziehungsweise auch für die Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit UFOs. Also um ganz kurz den Hintergrund zu erläutern, Benevitz war ein US-amerikanischer Ingenieur mit einer kleinen Firma, die also so sehr sensible, also hochspezialisierte technische Messgeräte hergestellt hat und unter anderem auch das amerikanische Militär, die amerikanische Air Force, beliefert hat. Benevitz hat, also der Sitz dieser Firma, die gibt es heute noch, die ist in der Nähe von einem US-Luftwaffenstützpunkt. Und Benevitz hatte schon früh so eine gewisse Neigung zu Verschwörungstheorien und
vor allem Deutsche Airbase, glaube ich,
ist das. Genau, so, ne? Genau. Die, und hat sich auch mit UFOs beschäftigt, ne? Und hat also dann in der Region von dieser Air Force Basis immer mal wieder eigentümliche Beobachtungen gemacht. Und man kann sich vorstellen, der Mann, also offensichtlich wirklich ein brillanter Physiker, auch entsprechend technisch ausgestattet zu Hause, also wie gesagt, er hat ja auch sozusagen beim Firmengelände gewohnt. Und er hat diese Dinge aufgezeichnet. Ne? Also er hat optische, akustische, also alle möglichen Messungen vorgenommen von diesen Dingen. Und war also dann irgendwann der Meinung, das sind irgendwelche UFOs eben. Ne? Und hat sich sozusagen dazu verpflichtet gefühlt, die Air Force Base darüber zu informieren. hat er Besuch bekommen von Vertretern von der Air Force, und die haben also mit Erschrecken festgestellt, dass der Mann ja im Prinzip eine komplette Überwachungsanlage hier vor ihre Nase gestellt hat, ne? Und was der Mann tatsächlich eben aufgezeichnet hatte, waren geheime militärische Projekte. Also da wurden mit irgendwelchen Lasern rumexperimentiert. Also es ging, so wie ich das verstanden habe, darum, sowjetische Satelliten zu beeinflussen. Also es war eine hochgeheime Militärtechnik, um die es da ging. Und natürlich bestand jetzt die Angst, dass dieser Benevitz Geheimnisse verraten könnte, ne? Und die Art und Weise, wie dann aber damit umgegangen wurde, ist also wirklich erschreckend aus meiner Sicht, ne? Man hat sich dann also dazu entschieden, und das mag mehrere verschiedene Ursachen haben, das ist eine komplexe Sache, man hat sich also dazu entschieden, diesen Benevitz nicht mundtot zu machen sozusagen, sondern im Gegenteil ihn zu bestärken in seinem Glauben, dass es sich dabei um außerirdische Raumschiffe handelt, ne? Man hat ihm dann über Mittelsmänner, das ist also wirklich eine interessante Geschichte, das war dieser Moore, der dürfte ja vielleicht bekannt sein, hat ein relativ bekanntes Buch über diesen Roswell Zwischenfall 1947 geschrieben, also jemand aus der UFO-Szene, der wurde dann sozusagen von dem Air Force Geheimdienst, wurde der angeworben sozusagen. Moore selbst hat sich in so einer Position als Doppelagent gesehen, also hat gedacht, naja, wenn er jetzt sozusagen mit dem Geheimdienst zusammenarbeitet, kommt er so vielleicht an geheime Informationen über das UFO-Thema heran, ne? Was er dann aber gemacht hat, ist, Informationen aus der UFO-Szene an diesen Geheimdienst weiterzureichen. Was hat dieser Geheimdienst gemacht? Er hat, also der Air Force-Geheimdienst, er hat diese Informationen genommen und hat daraus Dokumente gemacht, die im Prinzip genau das bestätigen, und hat die unter anderem eben dem Benevitz zugespielt, ne? Die sind noch viel weiter gegangen, die haben Signale gesendet, so komisch chiffrierte Signale, die der Benevitz abgefangen hat. Die haben ihn also systematisch in seinem Glauben bestärkt, dass außerirdische Raumschiffe über dieser Basis sind, beziehungsweise dass es also eine komplexe Verschwörung gibt, da irgendwo in die Außerirdische involviert sind. Das hat so weit geführt, dass der Mann wirklich fast wahnsinnig wurde, ne? Weil also er hat am Ende wirklich nicht zu niemandem mehr getraut, hat Sandsäcke um das Firmengelände herum errichtet, war dann also immer bewaffnet und war also wirklich körperlich und psychisch am Ende, ne? Ist dann eingewiesen worden, wurde behandelt, hat sich dann am Ende wohl wieder einigermaßen gefangen, aber die Quintessenz oder beziehungsweise was ich eigentlich sagen wollte mit dieser Geschichte, so sind eben Dokumente in Umlauf gekommen, eben auch diese, die du gerade schon erwähnt hattest, die Majestic 12 Dokumente, die ja eigentlich sozusagen bestätigen, also das sind sozusagen offizielle Dokumente, die bestätigen, 47 ist in Roswell ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt und es sind Leichen geborgen, außerirdische Leichen geborgen worden, und wir verfügen jetzt über Alien-Technologie sozusagen und versuchen jetzt versuchen die jetzt sozusagen zu untersuchen, ne? Diese Dokumente spielen bis heute in der Ufologie eine ganz entscheidende Rolle. Es wird heute noch ganz kontrovers diskutiert, sind die jetzt gefälscht oder nicht. Aus meiner Sicht sind sie eben gefälscht, sind sie eben gezielt zum Zwecke der Desinformation gefälscht. Und man muss sich mal überlegen, ja, warum haben die diesen Aufwand betrieben, ne? Ich denke, das steht jetzt auch wieder im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Es bestand zum einen eben die Angst, dass sozusagen diese UFO-Szene, die UFO-Forscher mit ihrem Drang herauszufinden, was ist hinter dem Phänomen, tatsächlich an militärische Geheimnisse herankommen, die sie dann verraten könnten, ne? Schon deshalb bestand vermutlich das Bedürfnis, da irgendwie einzuschreiten sozusagen, ne? Also irgendwie die Kontrolle über diese UFO-Szene zu bekommen. Dann muss man aber natürlich auch einfach sagen, dieses UFO-Phänomen, und auch wenn es in den USA natürlich entsprechende Untersuchungsprojekte gab, Blue Book und so weiter, stellt meines Erachtens trotzdem so eine gewisse Krise des Nichtwissens dar. So, ne? Also man weiß nicht so richtig, wie soll man denn mit diesem Phänomen umgehen. Und um aber da trotzdem sozusagen irgendwie wieder eine gewisse Deutungshoheit reinzubekommen und auch dieses Phänomen sozusagen ein Stück weit, also es gab ja zum Beispiel dann auch dieses sogenannte Robertson-Panel, also es war eine Kommission von der CIA eingerichtet, wo man also beschlossen hat, das UFO-Thema systematisch in schlechten Ruf zu bringen sozusagen, ne? Und das heißt, da gab es also ganz massive staatliche Versuche, also sozusagen dieses Thema mit Desinformation zu unterwandern. Und das sind letzten Endes mit die Ursachen dafür, warum dann auch solche entsprechenden Verschwörungstheorien explodierten. Ne? Also man hat wirklich systematisch versucht, diese Dokumente in Umlauf zu bringen. Teilweise sind die dann eben für echt gehalten worden und sind in entsprechenden Publikationen gelandet. Und die,
waren ja auch nicht schlecht gemacht.
Im Diskurs immer noch diskutiert. Ne?
Ja, waren ja auch nicht schlecht gemacht, diese Dokumente.
Ne? Natürlich nicht, natürlich nicht. Also es waren ja letzten Endes tatsächlich staatliche Dokumente sozusagen. Ne? Oder eben, ja. Also das ist, da soll man dann, das ist ja dann wirklich schwierig, da zu unterscheiden. So, ne? Und was ist jetzt noch Information, was ist Desinformation? Also ich habe das jetzt versucht, ganz grob zusammenzufassen. Es ist ja noch viel komplexer, die ganze Geschichte. Naja. Gibt es dann wirklich solche schwierigen Gestalten, die also ganz schwer einzuschätzen sind,
der
in ihrer Rolle, auch in ihrer Motivation. Und da zeigt sich aber kurz um es jetzt nochmal kurz abzuschließen, da zeigt sich auch hinter diesen Verschwörungstheorien, steckte ursprünglich eine tatsächliche Verschwörung, nämlich die Verschwörung, die UFO-Szene, die UFO-Forschungsszene systematisch mit Desinformationen zu versorgen, sozusagen. Ne?
Ja, auch das beschreibst du in deinem Buch Konspiration, die Soziologie des Verschwörungsdenkens, nämlich primäre und sekundäre Verschwörungen. Das heißt, da gibt's eine primäre Verschwörung, ja. Aber dann eine sekundäre Verschwörung, die primäre versucht, geheim zu halten, beziehungsweise die Diskussion da im Keim zu ersticken.
Ja.
Die sekundäre muss gar nichts wissen von der primären oder muss da gar nicht wirklich involviert sein. Die kann da auch irgendwie das aus Schamgefühl oder so. Nein, aber das wollen wir zu reden. Ja? Und deshalb kehren wir das jetzt unter den Teppich. Und dann der Verschwörungstheoretiker steht dann da und natürlich denkt sich, ja, okay, die stecken da jetzt auch mit drin. Und die, ja. Also ja. Man kann sich da wirklich sehr gut ausdenken, wie da dann diese Theorien, Verschwörungstheorien und so weiter sich da ineinander verringern,
genau.
Bis dann am Ende kein Mensch mehr. Ja, genau.
Genau. Und das hat ja aber auch Strategie, ne? Also wenn man befürchtet sozusagen als staatliche Instanz oder als Geheimdienst, dass bestimmte Staatsgeheimnisse an die Öffentlichkeit geraten und man will eben sozusagen nicht, dass man will eigentlich nicht, dass die Menschen darüber Bescheid wissen, was tatsächlich passiert. Und man will Informationen verbergen, dann ist ja mit das Beste, was man machen kann, wenn die irgendwie durchgesickert sind, schon Desinformationen zu streuen. Ne? Also so viele verschiedene widersprüchliche Informationen zu streuen, dass die Menschen am Ende tatsächlich überhaupt nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich noch wahr und was nicht.
Oder das, was durchgesickert ist, dermaßen ins Groteske zu steigern,
genau,
dass
genau.
Es dann schon wieder auseinanderfällt, ne? Oder in genau. Sich zusammenfällt.
Genau, also so war es ja tatsächlich im Fall der UFOs. Ne? Also man hat sozusagen dadurch wieder die Hoheit gewissermaßen über diese Diskurse erlangt, dass man einfach Informationen in die Szene eingestreut hat, die das tatsächlich, also wie du es gerade schön gesagt hast, ins Groteske schon gesteht. Also wenn man sich mal anguckt, was stand denn teilweise dann drin in den Majestic 12-Dokumenten oder auch in anderen Papieren oder was waren das für Informationen, die da gestreut wurden und die teilweise dann tatsächlich auch, weil sie ja eben über solche Mittelsmänner aus den Geheimdiensten an die UFO-Szene herangetragen wurden, durchaus teilweise für voll genommen wurden. Ne? Aber das sind ja teilweise wirklich irrwitzige Behauptungen und damit hat man natürlich über wirklich diesen sehr cleveren Schachzug hat man natürlich diese ganze Szene auch irgendwo in schlechten Ruf gebracht. Ne?
Absolut, ja. Und es hat dann Ende der 80er, es hat wahrscheinlich noch niemand so richtig mit Desinformation gerechnet aus dieser Szene. Ich weiß es nicht. Also das wurde zwar seit schon relativ lange betrieben zu dieser Zeit, aber ob jetzt die Ufologenszene davon oder damit wirklich schon gearbeitet haben oder damit gerechnet haben, ist halt auch eine Frage. Ne?
Nee, also das hat eine Zeit gedauert tatsächlich, bis man also jetzt mal. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Reality an, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, also ein Blog, englischsprachiger, also wo wirklich viel gearbeitet wird, ne? Also wo man jetzt versucht, mal diese ganzen Hintergründe nach und nach zu entflechten. Und auch das zeigt ja wieder, weil es ist ja immer so ein Argument gegen Verschwörungstheorien, also gegen heterodoxe Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal, das kann doch nicht sein. Also das ist quasi wie so ein Totschlagargument. So eine Verschwörung kann es doch nicht geben, weil die müsste ja so ein Ausmaß haben, da müssten ja hunderte Personen beteiligt sein, da hätte doch schon längst mal einer geplaudert.
Das ich sag nur Gladio, da waren 400 Offiziere beteiligt.
Gladio, also es ist immer mal wieder so ein bisschen was durchgesickert, aber man wusste ja über das Ausmaß überhaupt nicht Bescheid. Und das, wie gesagt, das Anfang der 50er Jahre oder in den 50er Jahren hat man angefangen, diese Strukturen einzurichten. Anfang der 90er Jahre hat sich dann der damalige italienische Ministerpräsident verplappert gewissermaßen und seitdem weiß man eigentlich darüber Bescheid. Ne? Mhm. Und damit wirklich etliche Personen involviert gewesen sein und es ist nichts durchgesickert. Also ja, es gibt durchaus Beispiele für Verschwörungen, die auch ein größeres Ausmaß hatten und an denen viele Leute beteiligt waren und da ist nichts durchgesickert. Ne? Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das sicherzustellen oder das zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicherzustellen, dass niemand plaudert, weil die sonst mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen haben. Also da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, wie man also schon Menschen nahelegen kann, dass sie eben nicht verraten. Ne?
Ja, wir haben jetzt noch eine Minute. Du sagst, dass also auch da Werkzeuge an die Hand gegeben werden sollen in eurem Buch, ja, um damit umzugehen. Was ist denn das Wichtigste in aller Kürze, das wichtigste Werkzeug, wenn man sich an Verschwörungstheorien heranwagen möchte?
Ich würde mal sagen, Unaufgeregtheit. Yes. Sachlichkeit und Unaufgeregtheit. Mhm. Mhm. Also einfach, die Bereitschaft, wirklich mal ganz unaufgeregt und in aller Ruhe sich die Argumente beider Seiten anzuschauen.
Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Ratschlag. Ja. Ja, ich danke dir sehr herzlich für dieses heutige Gespräch.
Ich danke auch.
War für mich ausgesprochen spannend.
Für mich auch, hat Spaß gemacht.
Auch dein Buch ist also sehr spannend, muss ich sagen. Oder euer Buch, das sind ja mehrere Autoren, die
das ist ein Sammelband, ja.
Mitgewirkt haben. Also gratuliere euch dazu. Es ist wirklich eine sehr schöne Sache geworden und eine sehr spannende und interessante und auch wichtige. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Auseinandersetzung.
Danke.
Mit diesem ganzen Thema. Bedanke mich bei dir und ich hoffe, wir können uns hier wieder mal einfinden auf ein Gespräch diesseits der Denkverbote.
Ja, sehr gerne.
Okay.
Alles klar.
Nein, danke.
Schönen Abend noch. Danke.
Schönen Abend. Tschüss. Noch. Das nächste Mal CropFM, da bleiben wir dem heutigen Thema doch durchaus ein bisschen treu. Es geht da nämlich um die belgische UFO-Welle. Der Jörg Vogeltanz, der hat mir da in heimtückischer Weise ein Buch zugeschickt, wo also das auf, glaube ich, 600 Seiten minutiös ausgeführt wird. Und ich wollte es erst gar nicht lesen, aber dann ließ ich da rein in dieses Buch und da ging mir doch tatsächlich wieder mal der Hut hoch und ich dachte, hey, das ist ja unglaublich, was da damals passiert ist. 89, 90 bis 91, glaube ich, 1,5 Jahre lang Wahnsinn über Belgien, ausgesprochen gut dokumentiert. Und natürlich diese seit damals ja fast schon berühmt-berüchtigten schwarzen Dreiecke, aber es sind nicht nur Dreiecke, es sind alle möglichen Objekte mit allen möglichen Lichtern und Lampen und sonstigen Accessoires, die dort in der Gegend herumkursiert sind. Ja, und wem gibt es da Besseres als den Wladislav Raab alias Greyhunter? Den habe ich mir der ist mir da als erster dazu eingefallen, weil der hat sich natürlich auch damit eingehend beschäftigt. Und das nächste Mal geht es also um die belgische UFO-Welle, um schwarze Dreiecke etc. Freue mich schon sehr zu hören sein, wird das Ganze am 2014 und am 21.02.2014, was ist denn überhaupt los? Ja, also 21. Februar 2014. Freue mich schon sehr drauf. Und ich verabschiede mich mit einem Cut aus Milky War, das ist das Vorgängeralbum von Nothing to See Here. Das Album Nothing to See Here, wie gesagt, kann man Gänse hören von der Startseite aus rechts oben. Und hier jedenfalls Neon Junkies aus Milky War. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.